Jede Stimme zählt. Der Podcast rund um emotionale Intelligenz und Wirkung. Von Isabella Herzig und diese Woche mit Petra Isabel Schlereth.
Hallo, hallo, hallo. Willkommen zu Jeder Stimme zählt, wieder mal am Freitag. Und heute mit einem ganz wunderbaren Gast, Gästin. Die liebe Petra ist heute bei mir. Und es trifft sich so wunderbar, weil die Petra für ein Thema steht, so nahtlos anschließt an dem, was Jan und ich beim letzten Mal angesprochen haben. Wir haben uns ja mit dem Thema Meditation das letzte Mal beschäftigt und so als hätten wir es abgesprochen, lieber Petra, bist du heute hier. Und jetzt habe ich alle schon auf die Folter gespannt, wer ist denn die Petra, was liebt die Petra? Und es ist immer super schön, wenn meine Gäste und Gästinnen sich selbst vorstellen, weil das, was du über dich sagst, ist etwas, was ich wahrscheinlich nicht weiß, so intensiv kennen wir uns nicht. Lieber Petra, wer bist du? Was ist dein Herzensthema? Weil es geht hier um Wirkung. Wo wirkst du? Und vielleicht erzählst du uns auch noch mal kurz, wie du zu deinem Herzensthema gekommen bist. Drei Fragen in einer.
Ja, hallo liebe Isabella. Erstmal herzliches Dankeschön, dass ich heute hier sein darf. Ich folge eurem Podcast wirklich gerne und laufend, weil es so unglaublich wichtige Themen sind. Es ist mein Herzensthema, Menschen zu begleiten und durch Situationen, in Situationen zu unterstützen, die besonders komplex und herausfordernd und schwierig sind oder unvorhersehbar sind. Du siehst, ich bin aufgeregt. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Ich bin Trainerin vor allen Dingen im Führungskontext, also Leadership Development, aber ganz viel eben im Bereich Resilienz, Umsetzungsintelligenz, Stressmanagement, alles das, was eigentlich das Fundament bildet, dass wir überhaupt die Energie haben, unseren komplexen Alltag zu bringen und jetzt den Bogen zu euch, auch diese Authentizität, also diese innere Ruhe, diese Gelassenheit, dass ich die nach außen geben kann, ausstrahle, aufzeige. Das hat nichts mit Techniken zu tun und wie muss ich jetzt meine Mundwinkel oder irgendwas halten, sondern ich strahle das eben aus. Und da könntest du noch viel mehr dazu erzählen, warum dann meine Themen, gerade Resilienz, so wichtig sind, um das eben auch wirklich umsetzen zu können.
Danke, Petra. Du hast jetzt gerade einen super Punkt schon mal angesprochen. Jetzt falle ich dir ins Wort, weil es so schön ist, dieses, so wie ich mich innerlich fühle, so wirke ich nach außen. Und das ist nämlich kein Trick. Das ist nichts, was ich irgendwie so ansteuern kann, sondern ich darf mich mit mir selbst beschäftigen. Ich muss innerlich eine bestimmte Haltung haben. Und dann spüren die Menschen, wie es mir geht. Und du arbeitest eben gerade, so wie ich es verstanden habe, an sehr vielen Themen, die das sich wohlfühlen mit Situationen, auch in schwierigen Situationen, da gut durchzugehen. Das ist so das, wo du Menschen unterstützt. Und du hast auch das Stichwort Resilienz gerade benannt. Und ich weiß nicht, ob du das gleich bestätigen wirst. Deswegen bin ich dir ins Wort gefallen, weil mich das wirklich sehr interessiert. Die meisten von uns beschäftigen sich mit Themen, die sie selber transformiert haben, wo sie selber sagen, okay, da bin ich irgendwie selber zugekommen, deswegen fand ich das so wertvoll und jetzt will ich das der Welt weitergeben. Wenn du jetzt deine Themen betrachtest, würdest du sagen, dass dein Werdegang auch sehr viel mit Resilienz zu tun hat? Und erzähl uns
Ja,
das
sicher.
gerne.
Ganz, ganz sicher. Ein Auf und ein Ab. Also ursprünglich komme ich tatsächlich aus München, aus der Zahlenwelt, Unternehmens- und Steuerberatung. Und habe dann später lange Finanz und Personal geleitet. Und ja, da braucht man viel Resilienz in der Führung. Vor allen Dingen, wenn es eben auf dem Markt auf und ab geht, braucht man einfach auch die Fähigkeit und den Druck durchzuhalten. Meine Leidenschaft war von Anfang an, Menschen tatsächlich dahin zu bekommen, dass sie das, was auf sie zukommt, mit einer Gelassenheit machen, also sich nicht klar, also nicht daran zerbrechen. Also meine Spezialität ist das Auflösen herausfordernder, komplexer Situationen. Und Resilienz ist, und um gleich mal jeden Wind aus den Erwartungssegeln zu nehmen, Resilienz bedeutet nicht, dass wir keinen Stress mehr haben, keine Schwierigkeiten mehr haben, keine Misserfolge erleben oder dass wir den Stress mit links wegstecken und nur noch wegschnippen müssen. sondern Resilienz bedeutet, dass wir diesem Druck standhalten können, dass wir es schaffen und im besten Falle sogar gestärkt aus so einer Situation herausgehen, was lernen davon und eine Gelassenheit aufbauen, die für die Zukunft sagt, wie hat mein Großvater es schon gesagt, und ich sage es heute in der Zwischenzeit nach vielen Jahren Selbstlernens, 100 Euro für den, der mich aus der Ruhe bringt. Und das ist eigentlich eine schöne Sicherheit, die man für sich selber eben auch einrichten kann. Und das ist Resilienz, die Fähigkeit, Druck standzuhalten und das Beste daraus zu machen und damit aber auch seinen Stress sozusagen gut zu bewältigen. Und erst dann kommen für mich Führungskompetenzen, jedes andere Wissen, Kommunikationstechniken, Konfliktmanagementtechniken. Erst wenn ich die eigene Sicherheit empfinde, diese eigene Stabilität, dann kann ich das auch alles umsetzen, was ich lernen und mehr aneignen kann.
Absolut, kann ich nur bestätigen. Ich kann dir sagen, du hast die 100 Euro jetzt gewonnen, weil gerade ist eine Nachricht bei mir aufgepoppt. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber macht so ein lautes Bim. Und ich dachte, oh nein, ich habe den Flugmodus vergessen. Und meine Resilienz ist vielleicht gerade ein wenig labil gewesen, aber du hast dich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Also der Flugmodus ist jetzt an. Jetzt wird uns nichts mehr stören. Finde ich einen sehr, sehr schönen Spruch. 100 Euro für den, der mich aus der Ruhe bringt. Und weißt du, ich kenne dich jetzt einige Jahre. Und für mich bist du auch tatsächlich jemand, der immer eine Ruhe in den Raum reinbringt. Also, wie lange kennen wir uns jetzt? 5, 6, 7 Jahre? Es ist schon eine ganze Weile. Und jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, egal wie aufwühlend die Welt um uns herum ist, schaffst du das innerhalb von kürzester Zeit eben so ein Fels in der Brandung zu sein und eine Ruhe in den Raum zu bringen. Ich finde, das ist auch eine unglaublich schöne Qualität, die du für mich selbstverständlich hast. Aber sehr wahrscheinlich hast du sie dir auch erarbeitet oder warst du schon immer so gesegnet mit diesem Ich bin ein Fels in der Brandung.
Nein, ganz sicherlich nicht, wie jeder andere Mensch vermutlich auch. Glaub mir, es gibt sicherlich heute auch noch genügend Fälle, die mich aus der Ruhe bringen. Aber es ist nicht mehr so, dass ich davor Angst habe, sondern ich bin mir bewusst, wenn das überstanden ist, diese Sturm überstanden ist, dann gehe ich da gestärkt daraus hervor. Das heißt aber nicht, dass es nicht anstrengend wird oder nicht ärgerlich ist oder nicht frustrierend ist. Aber ich weiß, dass ich es überstehe. Also ein Thema Zuversicht, auch eine der Schutzfaktoren in der Resilienz. In der Resilienz gibt es ja ganze Menge, in der Psychologie gibt es eine Menge Modelle zum Thema Resilienz. Das bekannteste ist wohl das Säulenmodell, also die Schutzfaktoren als Säulen dargestellt. Aber ich stelle halt einfach fest, dass das auch, wenn wir mitten im Alltag stecken, so frustrierend abstrakt ist, dass man es dann gar nicht umsetzen kann. Ich mag viel lieber, und das knüpft an dem an, was du jetzt auch gerade gesagt hast, ich mag viel lieber das Bild, also wenn ich an Resilienz denke, denke ich an ein ganz anderes Bild, und zwar an das Pantheon in Rom. Du kennst das Pantheon in Rom? Ein phänomenales Kuppeldach, über 2000 Jahre alt, und vor allen Dingen, und das ist das Entscheidende, es ist selbsttragend. Das heißt, wenn Druck von außen draufkommt, wird es sogar noch stabiler, als statt es zerbricht. Und es hat auch ein Loch im Dach. Also, und trotzdem hält es schon seit ein paar Jahrtausenden. Und das ist natürlich schon ja, beeindruckend. Und genau so ist auch unser Schutzschild für Resilienz. Also ja, da darf ein Loch drin sein, da kann ab und zu mal was durchkommen, aber im Ganzen trägt es uns und schützt den Raum beim Pantheon unten drunter, bei uns, unseren Raum, uns selbst. Und es wird nicht schwächer, wenn Druck, Stress, Tragödien, Traumata oder andere Dinge auf uns zukommen, sondern im Gegenteil, durch diese aneinandergesetzten Resilienzbausteine wird es immer stärker. Sie drücken immer stärker zusammen. Und das Einzige, was ich machen muss, ist das, was mir die Natur mitgegeben hat. Denn wir haben alle bereits diese Faktoren in uns. Also Resilienz ist nichts völlig Neues, sondern es ist eigentlich ein natürlicher Schutzfaktor. Wir müssen es nur pflegen. Wir müssen die Bausteine kennen. Wir müssen sie wie gute Handwerker, und so machen sie es in Rom genauso, immer wieder durchchecken, pflegen, prüfen, speziell versorgen. Und da gehört auch die Atemmeditation dazu, die ihr letztes Mal so wunderbar besprochen habt. Die ist für mich wie so eine Art Wärter. Sie gibt nämlich genau den Raum, die Zeit und den Blickwinkel, diese Ruhe, mal auf diese einzelnen Bausteine meines eigenen Resilienzgewölbes zu gucken und vielleicht die ein oder andere Vernachlässigung zu sehen, die ich dann ja umsetzen kann. Das ist dann eine Frage der Wirksamkeit und der Verantwortung wieder.
Was für ein schönes Bild. Also ich hatte selber das Glück, in Rom zu leben. Und zwar hatte ich einen Austausch schon von der Ewigkeit, als ich noch Schülerin war. Und ich war ein halbes Jahr in Rom. Und ich stand jetzt gerade wirklich, als du das Pantheon gesagt hast, da stand ich wirklich noch in diesem Raum, habe hochgeguckt, habe dieses Licht gesehen, aus allen Ecken kommt. Ich war damals so beeindruckt davon. Und das war jetzt gerade so ein schönes Déjà-vu, was du mir geschenkt hast. Danke dafür. Und das Bild, also das ist Petras Modell für Resilienz, finde ich schön, wenn man das so skizziert. Jetzt hast du diese Bausteine immer wieder erwähnt und ich weiß da, und dass unsere Hörer und Zuhörer wahnsinnig neugierig geworden sind. Was sind das denn für Bausteine, jetzt, lieber Petra? Würdest du uns denn mal kurz durch dieses Gebäude führen und uns die Bausteine mal wie so jemand, der eine Kulturführung macht, erklären, was für Bausteine sehen wir denn da?
Aber natürlich gerne. Finde ich toll, dass du dort gelebt hast. Das würde ich auch gerne mal machen. Das Schöne an diesem Bild mit dem Gewölbe ist, es ist nichts, was ich jetzt tun muss, sondern ich weiß, es steht und es schützt mich, auch wenn der Sturm gerade über mich hereinbricht. Und das macht mir das auch so nahe, dieses Bild. Ja, was haben wir? Wir haben natürlich die klassischen Schutzfaktoren in der Resilienz, die wir auch aus den verschiedenen Resilienz-Säulen-Modellen kennen. Ich denke mal, eine für mich ganz wichtige ist die Akzeptanz. Also ein Schutzfaktor Akzeptanz. Es bedeutet, das Leben anzunehmen, zu akzeptieren, aber bitte nicht zu resignieren. Akzeptieren heißt nicht, dass ich mit allem einverstanden muss, was kommen muss. Also in meinen Führungskräftetrainings diskutieren wir oft über dieses Thema, weil das auch so ein zweischneidiges Schwert zwischen Akzeptanz und Resignation ist. Akzeptanz ist es dann, wenn ich nicht mehr drüber spreche, wenn ich es vergessen kann. Resignation ist es, wenn ich sage, ich habe es akzeptiert, aber dann noch die nächsten Monate darüber schimpfe und immer wieder erzähle, dann ist eher Resignation. Also nur für die, die den kleinen, feinen Unterschied wahrnehmen wollen. Akzeptanz, ich vergleiche das immer mit einem Wellenreiter. Unser Alltag sind die Wellen, die auf uns zukommen. Und man kann sich den Wellenreiter bildlich schön vorstellen. Der bleibt mit Sicherheit nicht auf seinem Surfbrett stillstehen und denkt sich, die Welle müsste anders sein. Sondern er nimmt die Welle an, wie sie kommt. Er sucht den effizientesten Weg. Er ist absolut aufmerksam. In dem Moment prägt nur die Welle eben sein Ding. Und er geht energiesparend vor, um eben durch die Welle gut durchzukommen. Und so kann man sich auch diesen Bereich der Resilienz, die Akzeptanz auch in unserem Alltag vorstellen. Natürlich kommen unvorhergesehene Sachen, unerwartete Dinge, viele Telefonanrufe, E-Mails oder was immer mein eigentliches gewünschtes Tun unterbricht. Aber das ist nun mal so. Das ist die Akzeptanz, es anzunehmen und zu sagen, nicht drüber nachzudenken, wie es anders hätte sein sollen, sondern wirklich das in dem Moment richtig zu nehmen, die Welle mitzureiten und den besten, energiesparendsten Weg zu finden, damit ich diesen Kraft auch auf Dauer durchstehe. Um einfach ein Bild, zu diesem Faktor zu gestalten.
Super schön. Das heißt, wir sind jetzt gerade reingegangen, haben uns nach rechts gedreht und haben das erste quasi Gewölbe angeschaut und sehen, okay, da ist der Stein der Achtsamkeit, der Akzeptanz, weil diese Wellen reiten, das ist für mich so total dieses Achtsamkeitstraining, ne? Das ist so, das Leben ist wie eine Welle, du musst nur lernen, sie zu reiten. Finde ich ein unglaublich schönes Bild, gefällt mir richtig gut. Ich glaube, das kann jeder für sich mal mitnehmen, das Leben wie eine Welle zu betrachten. Und du hast gerade Frustration und Akzeptanz angesprochen. Das fällt ja natürlich total hier in unserem Emotionsgewölbe, was wir hier bei uns betreiben, bei Herzlich EQ. Und ich würde das gerne noch ergänzen, wenn du erlaubst. Wenn wir
Gerne.
dazu also Frustration und Resignation begegnen, mir zum Beispiel sehr oft in meinen Trainings. Und da machen wir diese Differenzierung, was ist Frustration und was ist dem nämlich Resignation. Also wenn ich resigniere, dann habe ich genauso wie du gesagt, das Resignation ist, ich laufe noch damit rum und ich ärgere mich und ich habe das immer wieder noch irgendwo im Hinterstübchen. Und für alle, die jetzt das Wort Resignation für sich hören, seid dankbar, wenn eure Mitarbeitenden und ihr noch eine Resignation spürt. Denn diese Emotion hat noch einen Hauch von Ärger in sich. Und Ärger ist eine ziemlich gute Emotion, die uns hilft, Dinge zu verändern. Somit ist Resignation nicht so dramatisch. Schlimmer finde ich Frustration, weil die eher so in die Richtung geht, wenn ich frustriert bin. Dann bin ich eher so, dass ich sage, okay, mehr Energie, ja, gebe ich auf oder nicht. Ne? Wenn ich resigniere, kann ich auch in Trauer fallen. Wenn ich in Trauer falle, dann habe ich quasi schon aufgegeben. Und deswegen, also Frustration, super, haut auf den Tisch, Resignation bis zu einem gewissen Punkt. Aber wenn ihr merkt, dass ihr gar keine Lust mehr habt, dann ist es, glaube ich, so an der Zeit, sich mit Resilienz zu beschäftigen, oder? Da sind wir schon wahrscheinlich übergekippt. Dann müssen wir vielleicht mit Achtsamkeit starten, oder wie würdest du das sehen? Und da war ich jetzt auf einem völlig falschen Film.
Nein, nein, absolut. Also Achtsamkeit, Stressmanagement auf das eigene körperliche Wohlbefinden, das sind auch alles tragende Steine innerhalb des Gewölbes. Wenn ich natürlich dauernd unachtsam und im Multitasking bin, dann instabilisiert es das Ganze. Wenn ich nicht auf meinen Schlaf, auf meine Bewegung, auf meine Ernährung achte, dann instabilisiert es das ganze System. Es sind auch Bausteine, die da mit reinfließen und sie gehören alle zusammen. Nur gemeinsam tragen sie auch. Und der eine Stein kann das andere wieder abfangen, wenn es mal vernachlässigt wird. Das ist das Schöne an diesem Bild des selbsttragenden Gewölbes, dass der Druck reicht, um vielleicht auch mal eine Schwierigkeit auffangen zu können, was wir ja auch ganz dringend brauchen. Aber du hast so wunderbar jetzt gemacht, Frustration geht in diesen emotionalen Bereich des Aufgebens, der Traurigkeit. Da passt jetzt gut der nächste Baustein, der Schutzfaktor der Resilienz, das ist der Optimismus und die Zuversicht. Und damit meint man absolut keine Schönmalerei, so von wegen, ja, wird schon wieder alles gut, sondern einfach das Vertrauen drauf, dass es Wege gibt, dass es weitergehen wird. Auch wenn es vielleicht anstrengend wird, aber ich vertraue darauf, dass ich nicht untergehe. Und noch wichtiger ist der Bestandteil darin die Zuversicht. Und Zuversicht ist viel mehr als Hoffen. Also dieses blinde, ich hoffe mal, dass die Geschäftsführung das ändert und ich hoffe mal, dass die politische Lage sich ändert oder dass die Kriegsgeschehen aufhören. All die Dinge, die ich überhaupt, wo ich gar nicht die Macht habe, einzugreifen, geraten schnell in so eine Art Ohnmacht, Machtlosigkeit, Frustration, Trauer, Aufgeben, tatsächlich nicht mehr weiterkommen. Und das stagniert und destabilisiert mich. Zuversicht in dem Sinne der Resilienz heißt, wieder ins Handeln zu kommen. Ja, ich kann die politische Lage der Welt nicht ändern, ich kann die Marktwirtschaft nicht ändern, ich kann manche Personen nicht ändern, Situationen nicht ändern. Aber ich kann wirksam sein, hier in meinem Umkreis. Ich kann mich um meinen Haushalt kümmern, meine Familie, ich kann meinen Garten pflegen, ich kann andere Menschen unterstützen, ich kann ehrenamtlich tätig sein. Ich kann Dinge tun, die was bewirken. Und dieses ins Handeln kommen stärkt diese Zuversicht, dass es auf jeden Fall weitergeht. So, und das stärkt wiederum den Optimismus, um das jetzt mal in kurzen Worten zusammenzufassen, dieser Bereich.
Ja, wunderbar. Petra, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh, okay, ich habe das Gefühl, dass ich gerade aufgrund des Geschehens draußen im Moment so nicht stabil bin. Also ich habe das Gefühl, ja, ich bin jetzt in meinem Gewölbe, aber es fühlt sich gerade nicht so gut an. Und jetzt hörst du uns zu da draußen und denkst dir, super, dass die Petra da ist. Da würde ich jetzt gerne 1000 Fragen stellen, aber Isabella ist nun mal vor Ort. Also vielleicht eine Frage, die ich stellvertretend stellen würde für all die, die im Moment vielleicht ein bisschen wackeln. Was würdest du uns empfehlen? Also was würdest du sagen, wie starte ich damit, einfach zu gucken, wie resilient bin ich vielleicht oder wie kann ich das steigern? Wie wären so die ersten Schritte, wenn ich das Gefühl habe, gerade draußen bricht es irgendwie ein und mein Gewölbe ist nicht so stabil?
Ich würde tatsächlich ins Handeln kommen. Jetzt, und zwar aufgreifend Verantwortung übernehmen für das, was ich tun kann, ob ich jetzt als Führungskraft im Unternehmen für was verantwortlich bin, als Familienmitglied oder für mich selbst auch verantwortlich bin und dort wirklich ins Handeln kommen. Also viele denken immer, sie müssten die großen Probleme der Welt und des Unternehmens lösen, bevor es wieder gut wird. Und das ist nicht richtig. Ich habe ja ein tragendes Gewölbe, das mich schützt von den großen Problemen außen. Wichtig ist, dass ich von innen es stabilisiere. Und das mache ich mit kleinen Dingen, die ich auch wirklich bewerkstelligen kann. Und besonders wirkungsvoll, wenn man besonders frustriert ist, in unserer heutigen Zeit gibt es ja viele, die Angst vor der Zukunft haben, was kommt auf uns zu. Einfach Dinge für andere tun, was Gutes tun. Engagiert euch ehrenamtlich, helft den Nachbarn beim Einkaufen, mäht den Rasen für die alte Dame nebenan. Irgendwas für jemand anderes Gutes tun, das hat laut Psychologie und auch laut Gehirnforschung eine der wichtigsten Auslöser für die Emotionen, die wir brauchen, um uns innerlich zu beruhigen. Also diese Ängste, Machtlosigkeit, Frustration wirklich zu beruhigen. Sie machen sie nicht weg. Wenn ich meiner Nachbarin den Rasen mähe, ändert sich nichts an meiner Angst vor den kriegerischen Geschehen hier in Europa. Aber es geht mir besser. Ich fühle mich wohler. Ich werde lösungsorientierter. Und das ist nämlich dann der nächste Baustein. Wo bricht ich meinen Blick hin? Lösungsorientierung ist wie die Taschenlampe, die du in der Hand hast und dich durch dunkles, unsichtbares oder undurchsehbares Gelände bewegst. Das sind ja genau die Fragen, was ich tun kann, den nächsten Schritt. Ich kann das beleuchten, ich kann nach vorne in die Richtung, wo ich gehen will. Was machen die meisten Menschen heutzutage? Sie richten ihre Taschenlampe auf das Weltgeschehen, sie richten ihre Taschenlampe auf das Kriegsgeschehen. Sie richten jetzt bei mir geklingelt. Sie richten vor allen Dingen ihren Lichtkegel auf die Vergangenheit. Und jetzt mal ganz ehrlich, stellt euch das vor, wie will ich denn durch einen dunklen Wald vorwärts kommen und rauskommen, wenn ich dauernd mein Licht nach hinten halte? Und diesen Blickwinkel nach vorne zu bewegen, kleine Schritte und seien sie noch so einfach, das ist das, was uns hilft, aus dieser emotionalen Falle rauszukommen. Wir stabilisieren von innen das Gewölbe und versuchen nicht außen drauf zu klettern und von außen das Weltgeschehen, das Unternehmensgeschehen und so weiter zu verändern.
Super, danke schön. Also ich habe verstanden, im ersten müssen wir darauf vertrauen, dass es dieses Gewölbe gibt. Also es gibt es, wir haben es in uns und wir können darauf vertrauen, dass es quasi auf jeden Fall immer da ist. Das ist so das Erste, was man vielleicht so für sich mitnehmen kann. Es ist da. Also du bist nicht völlig ausgeliefert und nicht schutzlos. Dann habe ich verstanden, dass du sagst, okay, total wichtig ist, dass wir das Gefühl der Selbstwirksamkeit erleben. Wir tun selber Dinge. Dadurch natürlich bekommen wir mehr Selbstvertrauen und haben kleine Erfolge. Kleine Erfolge geben uns wieder so dieses Gefühl, dass wir was schaffen und dadurch stärken wir uns innerlich selbst. Und der dritte Punkt, der mir persönlich wunderbar gefällt, eigentlich so am allerliebsten von allen, du sagst, teilt eure Freude mit anderen, tut etwas für andere Menschen, weil das auch das Dopamin im Gehirn produziert. Wir wissen tatsächlich aus den Neurowissenschaften, so wie du das schon gesagt hattest, ne, dass es nichts Größeres für unser Gehirn gibt, als Freude zu teilen. Wir erleben mehr Dopaminausstoß, wenn wir Menschen zuschauen, die sich darüber freuen, dass wir ihnen etwas Gutes getan haben, als wenn wir selber uns etwas Gutes tun. Und das finde ich total schön, mal diesen Appell nach außen zu tragen. Leute, tut mal was Gutes für andere und am Ende macht ihr das für euch doppelt schön. Also das gefällt mir richtig, richtig gut. Ich glaube, das wäre der Titel dieser Folge, tut mal was für andere, weil das so richtig schön ist. Und vor allen Dingen, wenn ich weiß, ich tue etwas für meine Nachbarin und gleichzeitig stärke ich meine Resilienz. Was für ein schöner Gedanke.
Und es widerspricht so ein bisschen oder hebt so ein bisschen diesen Selbstoptimierungsdrang auf. Das ist nämlich heutzutage so die große Schwierigkeit, dass viele natürlich beruflich stark eingespannt sind, dann auch womöglich familiär oder persönlich stark eingespannt und den Rest ihrer Zeit, also wenn sie nicht vor PC, Smartphone, Fernseher sitzen, verbringen viele Menschen damit, sich selbst zu optimieren. Also die Konzentration, der Fokus auf sich selbst. Das ist gut, aber es lohnt sich, mal für einen Moment loszulassen und auf die anderen zu blicken und dort was zu unterstützen. Kleinigkeiten. Also wir müssen hier jetzt kein Haus bauen für irgendjemanden. Aber Kleinigkeiten machen kleine Freude. Das fundiert die Selbstoptimierung noch mal mehr. Es ist ein Verstärker, obwohl ich meinen Fokus eigentlich in die andere Richtung lenke. Ja, genau.
Total schön. Ich bin gerade mit meinen Gedanken, das ist jedes Mal, wenn ich meine Gäste hier habe und es kommen so neue Impulse, ist mein Gehirn immer so wahnsinnig schnell am Rattern und ich kriege das gar nicht übersetzt, was ich da gerade alles denke. Für mich ist es richtig schön zu sagen, okay, wichtig ist es, dass wir uns erstmal auf die kleinen Sachen auch konzentrieren, dass wir Menschen hier, also wir sind eine Herde, wir sind irgendwie soziale Wesen und wir sollten dieses Soziale mehr in den Fokus nehmen als nur das Ego und uns selbst optimieren. Finde ich auch einen richtig schönen und wertvollen Hinweis, weil wir Menschen können überleben, wenn wir uns gegenseitig stärken. Und jetzt bist du schon fast in eine philosophische Geschichte mit eingestiegen oder ethisch sogar, ne? Wie ist die Gesellschaft heute? Sind wir nicht alle viel zu eng und viel zu alleine, statt eben dieser gemeinsamen Erlebnisse zu fordern, das macht ja so viel mehr Freude. Das fand ich ganz schön. Da hatte ich noch tausend andere Gedanken, die ich jetzt nicht mal in Worte fassen kann. Also danke erstmal für diese Inspiration, lieber Petra. Und du hast vorhin gesagt, dass du Menschen, also das sind Situationen, wo du sagst, okay, dann richtet mal das Licht nicht unbedingt woanders hin, sondern halt auf eure Stärken, auf die Menschen nebenan. Aber du hast am Anfang gesagt, du begleitest Führungskräfte auch in schwierigen Situationen, weil das ist, die Zuhörerschaft hier bei uns sind meistens Führungskräfte und Menschen, die viel Verantwortung haben, die halt wirksam führen wollen. Das heißt, auch sie haben manchmal mit Mitarbeitenden zu tun, die gerade in Situationen sind, die schwierig sind. Sie selber haben persönliche Schläger zu ertragen, die vielleicht manchmal mit Krankheit, mit Scheidung, mit zusammenhergehen. Wenn du jetzt sagst, okay, all das gehört zu uns, ich habe verstanden, akzeptieren ist das eine, fällt uns nicht immer leicht, wenn wir in solchen Situationen sind, dann den Fokus vielleicht auf eben die stärkenden Faktoren legen. Aber wenn du jetzt uns noch etwas mitgeben würdest, was du so aus deiner täglichen Praxis als Geschenk meinen Hörern und Hörerinnen machen könntest, was wäre das in Richtung Resilienz?
Auch die anderen Schutzfaktoren noch mit berücksichtigen. Zukunftsorientierung heißt nicht nur zielorientiert zu sein, sondern zu wissen, welche Richtung allgemein, welcher Sinn, welche Wertigkeit steht dahinter. Gerade als Führungskräfte bei schwierigen Mitarbeitern, die vielleicht sehr erschöpft sind oder selber traumatische Erlebnisse haben, ist es viel, viel wichtiger, ihnen einen Sinn für die nächsten Schritte aufzuzeigen, als ihnen das Ziel vor die Nase zu setzen, wo sie noch mehr das Gefühl kriegen, das erreichen sie ja gar nicht, das schaffen sie alles gar nicht. Also der Sinn, was, warum tue ich was? Und für Führungskräfte ist es ganz wichtig, auch die Verantwortung, ein weiterer Schutzfaktor zu übernehmen, auch für sich selbst. Wie hat ein Mentor vor vielen Jahren mal zu mir gesagt, wenn du nicht in der Lage bist, dich selbst zu führen, dann kannst du auch keine anderen führen. Und sich das auch wirklich mal, und wenn es auch schmerzhaft ist, mal auf die Zunge zu legen und zu sagen, was packe ich in meinen Rucksack der Verantwortung? Da sind ganz viele Steine drin für, was denken die anderen, wie bringe ich schwierige Mitarbeiter dazu zu tun, was sie jetzt tun müssen, was ja auch richtige Überlegung ist. Aber was vergessen wird, ist die Selbstfürsorge. Was muss ich auch mit einpacken, damit ich auch die Energie bewahre, um dann die Ruhe zu haben? Und ganz klar auch die entsprechenden Halteseile einzupacken, Führung zu geben. Führung ist in unserer heutigen Welt wichtig. Also ich muss die Richtung, den Sinn, die Perspektive vorgeben. Natürlich auch Verständnis haben, kann jemand jetzt die Strecke, die vorgenommene Strecke tatsächlich auch bewerkstelligen oder ist sie einfach zu lang in dem Fall? weil die Person vielleicht krank ist oder selbst traumatische Belastungen hat. Kann ich das unterteilen? Ist mir das möglich als Führungskraft? Wie setze ich die Führungsseile, die ganz klar sichtbar gut kommuniziert sind und gebe damit Sicherheit allen anderen? Das stärkt meine Resilienz, aber vor allen Dingen als Führungskraft, aber auch natürlich die Stressbelastung aller anderen.
Super schön. Das heißt, du sagst, Sicherheit als solches ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, die Sicherheit zu schaffen für mich und für andere. Zugehörigkeit, dadurch, dass wir als soziale Wesen quasi miteinander interagieren. Und du hast Sinn benannt als einen wichtigen Faktor, also nicht nur Ziele, sondern zu wissen, wofür mache ich das Ganze. Das heißt, ich darf als Führungskraft, bitte korrigiere mich, weil ich gerade einfach nur überlege, ob ich das am besten umsetzen würde. Ich darf als Führungskraft dann auch rhetorisch schon fit sein, um Menschen dem entsprechenden Sinn zu vermitteln, weil die Sinnvermittlung hat für mich in meiner Welt auch sehr, sehr viel mit Motivation zu tun, auch mit dem Verständnis für andere und ja auch mit Vision, ne? Und nicht jeder ist in der Lage, so einen Sinn zu vermitteln. Und da vielleicht auch, ich weiß nicht, ob das zum Thema Resilienz gehört, aber würde mich mal interessieren, wenn du mit den Führungskräften arbeitest, wie bringst du ihnen bei, dass sie anderen den Sinn gut vermitteln können?
Das sind natürlich Kommunikationstechniken und Authentizität. Also ich kann einen Sinn nur gut vermitteln, wenn ich den Sinn auch wirklich für mich wahrgenommen habe, etabliert habe und selber spüre. Jetzt sind wir wieder beim Thema Emotionen. Ich mache immer das kleine Spiel in meinen Trainings. Innerhalb von 60 Sekunden darf die ganze Gruppe, egal wie es sind, mir aufzählen, wie viele Emotionen sie kennen. Und seltenst sind es mehr als 20, meistens 25. Und Emotionen, wie du auch sagst, sind ja die Sprache des Körpers. Also ich muss schon auch in der Lage sein, diese Sprache zu beherrschen, also mehr als nur 20 Vokabeln zu können und um es ausdrücken zu können und sehen zu können. Und was da auch wichtig ist, und das ist so ein bisschen, wie hast du so schön gesagt, man darf sich darauf vertrauen, dass das Resilienzgebäude da ist. Ja, das hat uns die Natur mitgegeben. Es ist unsere Aufgabe, es nur zu erhalten und zu stärken. Und zwar mit den vielen kleinen Dingen, die wichtig sind. Was vermeintlich sinnlos erscheint, wie zum Beispiel 10 Minuten hinsetzen und eine Atemmeditation zu machen, hat aber einen tieferen Sinn. Und das ist unsere Leistungsgesellschaft. Und wir sollten als Führungskräfte uns deutlich machen, dass auch wir geprägt sind von dem Leistungsdenken. Nur was anstrengend ist, führt auch wirklich zum Ziel. Das stimmt aber nicht. Denn viele sinnvolle Dinge, ob das jetzt Arbeitsschritte sind oder ob das jetzt Dinge sind, die aus dem Bereich Gesundheitserhaltung, Stressmanagement kommen, die vermeintlich im ersten Moment als sinnlos erscheinen, haben aber einen tieferen und wesentlichen Sinn für die Zukunft. Sich mal für 30 Sekunden vom Meeting aufzustehen, sich zu strecken und zu dehnen, die Blutbahnen wieder frei zu machen, die Verkrampfungen zu lösen, mag in dem Moment vielleicht als sinnlos erscheinen, hat aber körperlich einen massiven Wert, stärkt die Resilienz, stärkt die Stressresilienz, baut Stresshormone wieder ab. Es lohnt sich, 30 Sekunden zwischendurch mal Zeit zu nehmen und sich darum zu kümmern. Das meine ich mit, auch kleine, einfache Dinge können sehr sinnvoll sein. Und das sollten Führungskräfte auch mal etablieren. Nicht alles, was anstrengend ist, ist richtig, sondern es gibt auch die Dinge, die nicht anstrengend sind, aber vielleicht eine größere Wirkung haben.
Wunderbar. Ich glaube, jetzt sind wir auch an einem Punkt angekommen, wo alle die Ohren spitzen, weil die meisten Führungskräfte, die ich kenne, sind gestresst. Also das Thema, ich habe keine Zeit für nichts, nicht mal für meine Familie, weder für Gespräche mit meinen Mitarbeitenden. Alle rennen, rennen, rennen. Und jetzt sagst du, hey Leute, es ist total wichtig, mal durchzuatmen. Es ist wichtig, mal sich zu strecken. Es ist mal wichtig, auch den Körper mit einzubeziehen. Und dieser Glaubenssätze zu hinterfragen, die wir alle mit uns schleppen, nur anstrengend ist wertvoll, ne? Petra, weil ich weiß, dass du ein Fundus an Übungen hast und du hast mir ja schon einige gezeigt im Laufe der Jahre, würde ich mich jetzt wahnsinnig freuen. Im Namen aller Zuhörer und Zuhörerinnen, kannst du uns vielleicht noch mal zwei, drei Übungen schenken, die eben in diesem täglichen stressigen Alltag, die vielleicht nur ganz minimal kurz dauern, die du uns hier zeigen kannst. Und die Schwierigkeit für dich ist jetzt, ich weiß, dass du tausend Übungen im Kopf hast, die Schwierigkeit ist jetzt, du darfst die auch gleich noch kommentieren, weil wir nur 30% unserer Zuhörer und Zuhörerinnen sind auf YouTube. Der Rest hört uns auf allen anderen Kanälen, auf denen es Podcast gibt. Das heißt, das sieht man uns nicht. Also wenn du jetzt sagst, du drehst deinen Kopf nach links, dann ist das für uns leichter, als wenn du uns das zeigst. Ja, ich wollte das nur mal kurz anmoderieren, weil wir nicht nur sichtbar sind, sondern wir sind manchmal auch nur akustisch unterwegs. Also würde ich es schaffen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du uns vielleicht ein, zwei Übungen zeigen könntest.
Ich gebe vier Tipps mit und drei davon sind mit Sicherheit absolut bekannt. Es macht nur keiner. Wenn man nur diese drei machen würde, würde man, und das kann ich garantieren, ich habe schon so oft gewettet mit meinen Führungskräften und die Wetten gewonnen nach einer Weile, wenn ich das regelmäßig etabliere, hilft es mir schon sehr. Das Erste ist, achte auf eine gute Hydrierung. Trinke regelmäßig. Steh auf, trink ein Glas Wasser oder irgendwas, was dir gut tut. In Ruhe aus, jetzt sind wir bei der Achtsamkeit. Diesen kurzen Moment der Flüssigkeitsversorgung macht viel aus. Das fördert das Regenerationssystem, das aktiviert den 10. großen Hirnnerv, regelmäßig wirklich dafür zu sorgen, hydriert zu sein. Sich zu dehnen und zu strecken löst die Verspannungen, vor allen Dingen um die großen Blutbahnen hier, die ins Gehirn führen, die Sauerstoffversorgung. Und da bitte kein Muss draus machen, ich muss jetzt mich dehnen und strecken, sondern die meisten Menschen heutzutage haben ein Meeting oder mehrere Meetings am Tag. Wenn der Knopf gedrückt wird, Meeting verlassen, 30 bis 120 Sekunden aufstehen, sich strecken, sich dehnen, mal den Nacken, mal die Beine und ins nächste Meeting gehen. Den Zeitverlust merkt keiner. Ich versorge meinen Körper aber mit mehr Sauerstoff, bin damit leistungsfähiger, fokussierter. Und vor allen Dingen abends gelassener. Der dritte Tipp ist einfach, ich sage immer, wenn ich keine Zeit für Pausen habe, fünfmal am Tag für 2 Minuten mir eine kleine Zeitinsel einrichten. Und die regenerativ, bitte kein Smartphone in die Hand nehmen, weil das ist für unser Gehirn nicht mehr regenerativ, weil es automatisch mit Arbeit verknüpft wird. Entweder ich male etwas oder ich trinke etwas oder ich gehe einen kurzen Moment raus oder ich jumpe zweimal die Treppe rauf und runter oder ich mache eine kleine Atemmeditation. Mehr als 2 Minuten sind gar nicht notwendig. So fünfmal am Tag 2 Minuten und ich garantiere dir dafür, dass du im Laufe der nächsten Wochen merkst, dass abends die Erschöpfung nachlässt, die kreisenden Gedanken nachlassen. Auch dieses klassische, am Samstag ist man fast tot oder wenn man in den Urlaub geht, weil man den Körper tagsüber schon regeneriert. Das stabilisiert von innen mein Resilienzgewölbe. Und der vierte Tipp kennen nicht alle Menschen, das sind die kathartischen Bewegungen. Die kommen aus bestimmten verschiedenen Forschungsbereichen, Psychologie, Verhaltenspsychologie, Physiotherapie. Man weiß, eine Handvoll Bewegungen sind wie ein Druckventil, das den inneren Dampf, wie beim Schnellkochtopf, für 30 Sekunden abbaut. Also die gesamten Stresshormone, die sich so aufgebaut haben, werden praktisch abgeladen in einem kurzen Moment. Nicht zu verwechseln bitte mit der kathartischen Psychologie. Das ist was völlig anderes. Es geht hier um die Bewegungen. Und so viel kann ich gar nicht vorführen. Zwei Klassiker, die gerade im Führungskontext gern verwendet werden. Übrigens zu den anderen Tipps ist das der Tipp, wo man sich vielleicht zurückziehen sollte, außerhalb des Großraumbüros oder die einfach mal hinstellen, Schrittstellung, bisschen in die Knie gehen, die Hände in die Boxhaltung nehmen, mal so ein bisschen richtig Anspannung spüren und dann mal wirklich für 30 Sekunden den ganzen Ärger, Frust, Stress wegzuboxen. Ich spüre jeden Boxschlag, spüre ich von den Fingerspitzen über den Arm bis in die Zehenspitze, also mit viel Kraft. Mehr als 30 Sekunden sind gar nicht notwendig, es geht durch den ganzen Körper. Und ich löse sozusagen, ich befreie mich von dem Druck. Alternativ kann man sich einfach für 30 Sekunden auf der Stelle springen. Hüpfen, Skifahren, hüpfen, Hampelmann machen. Höchst anstrengend, öffnet die Ventile des Körpers, baut massiv Stresshormone ab. 30 Sekunden reichen. Und je nach Stimmung, und ich binde das immer und empfehle ich auch, binde das ein nach dem Feierabend, bevor ihr in eure Erholung geht. Also Homeoffice Notebook zu, Sanduhr umgedreht und je nach Stimmung und Laune 30 Sekunden mit Kraft in die Luft boxen, nicht an die Wand bitte, in die Luft. Oder mal so kurz springen, hüpfen. Lasst diese Stresshormone wie ein Dampfventil aus dem Körper raus. Es ändert nichts an den Situationen, aber ihr werdet merken, die kreisenden Gedanken schalten ab, ihr kommt mehr zur Ruhe. Es sind so 30 Sekunden, die hochwirksam sind, um unsere Regulation im Körper zu machen, Stresshormone abzubauen, die regenerativen Nerven zu aktivieren. Und mehr braucht es gar nicht. Also keine großen Sachen, nur kleine Dinge im Alltag eingebunden. Und das allein bringt schon ganz viel.
Super, ganz, ganz lieben Dank für diese wertvollen Tipps, lieber Petra. Heißt für uns alle, wir können am Ende jeder Sequenz, die wir abarbeiten, einfach die Dinge so sein lassen, wie sie sind. Aber durch diese körperliche Bewegung nehmen wir sie anders wahr. Sie stressen uns wahrscheinlich dann nicht mehr. Wir bekommen wahrscheinlich so eine gewisse Distanz, die wiederum der Erholung gut tut. Ganz, ganz lieben Dank.
Es ist eine Stabilisierung der Innenwand meines Gewölbes.
Ja.
Ich ändere nichts außen, sondern ich stabilisiere innen. All die anderen, es gibt ganz, ganz viele Tipps, Ratschläge, es gibt auch längere Übungen, die sind alle gut und wichtig und richtig. Ich dachte, weil du von deinen Zuhörern und auch von meinen Führungskräften kennst, was kann ich im Alltag für mich tun, ohne viel Zeit zu investieren? Und dann sind diese vier Dinge schon mal elementar wichtig.
Ich weiß aber, wenn ich zum Beispiel mehr Zeit investieren wollte, dann dürfte ich ja mit dir arbeiten, weil du Menschen eben in diesen Situationen gut begleitest und auch ganz, ganz viel an Ideen mitbringst. Und was vielleicht kaum jemand weiß, wir werden dich natürlich verlinken hier direkt unten. Petra bietet auch nicht nur normale Seminare an und auch nicht nur Coachings, sondern Petra ist die Expertin in Deutschland, was wir jetzt noch überhaupt nicht erwähnt haben. Petra hat VR quasi populär gemacht in den Unternehmungen. Du bist die Frau, die als erstes quasi mit der Brille der 3D die Unternehmen fasziniert hat und gesagt hat, es gibt noch eine dritte Dimension, mit der wir Fortbildung machen können. Das heißt, jeder von euch, der eine, ich weiß gar nicht mal, wie all diese Brillen heißen. Es gibt ja jetzt die Apple-Brille, die jetzt so bekannt und berühmt ist. Und ich habe noch die alte Oculus. Also wer noch mit diesen Brillen arbeitet, kann sich auch bei dir melden, bei dir auch eine Session in solchen Situationen buchen. Ich weiß, dass du großartige Räume gebaut hast, über die ich auch schon mal gegangen bin, die man sicherlich da auch nutzen kann, oder? Wie kann man sich mit dir am besten vernetzen? Wie kannst du Menschen am besten helfen?
Also vernetzen, gerne natürlich direkten Kontakt über E-Mail oder über LinkedIn. Da gebe ich auch gerne viele Tipps. Das habe ich mir nämlich vorgenommen für dieses Jahr, die Postings so zu gestalten, dass man so einen Tipp mitgibt. Gerade mache ich die Denkmusterei, ist auch spannend. Und Virtuality, ja, tatsächlich in Europa, Österreich, Schweiz und Deutschland war ich die Erste, diese Technologie auch in Weiterbildung und Coaching einzubinden als erweiterte Möglichkeit, kein Ersatz für Präsenz und klassische Tools, aber es erweiterte hocheffektiv und extrem spannend. Also das macht einfach Spaß. Ja, und da kann man auch diese ganzen Dinge wunderbar einbinden und mit reinbringen. Aber mein Steckenpferd bleibt der persönliche Mensch und das Vorankommen und mit den Emotionen umzugehen, die eben diese Außensituation stärken. Du bist die fachspezifisch im Umgang mit diesen Emotionen. Ich bin mehr dieses Gewölbe, um uns mehr zu schützen. Und ich finde, das passt auch oft so gut zusammen. Auch ein Baustein von Resilienz, Netzwerkorientierung, sich Seilschaften zu bringen. Und hier kann ich auch wirklich sagen, Isabella, nochmal auch an dich. Unsere vielen Gespräche inspirierend, ausgleichend, tragend. Und das ist auch ein Tipp für alle Führungskräfte. Ich weiß, wenn wir gestresst sind als Führungskraft, haben wir keine Zeit mehr für Freunde, für Kaffee trinken oder sonst irgendwas. Und sei es ein Online-Café, kurze Gespräche. Aber das wäre wichtig. Ein tragender Baustein der Resilienz, gemeinsam sich auszutauschen und sich zu pflegen und abzusichern, wie eine Seilschaft im Gebirge.
Total wichtig. Ich habe gerade einen Urlaub hinter mir, also schon ein paar Wochen her. Ich war in Griechenland und wir haben die Insel der Hundertjährigen besucht. Und da hatte ich mir natürlich bei Netflix auch eine Serie angeschaut, kann ja jeder eine Dokumentation 100 Jahre werden. Und da gab es so diese fünf Aspekte, wie wir so alt werden wie die Menschen in diesen Blue Zones. Und einer davon war tatsächlich Seilschaften beziehungsweise Menschen um sich herum haben, die einem gut tun. Und weißt du, ich finde das so wichtig. Das hat sicherlich mit Resilienz, aber auch mit dem langen Leben zu tun, dass wir Menschen um uns haben, die uns gut tun. Und du hast gerade so einen Punkt angesprochen, wo ich so total gerade mit resoniert habe, weil ich merke, wir als Unternehmer, wir führen ja alle Unternehmen oder wir sind Führungskräfte, wir sind sehr angespannt und wir neigen alle dazu, keine Zeit zu haben. Und wir beide kennen uns super lange. Du wohnst im Süden der Republik, ich in der Mitte der Republik. Das heißt, wir haben auch nicht mal die Möglichkeit, eben auf einen Kaffee vorbeizukommen. Aber vielleicht ist das für euch auch eine Idee. Petra und ich schaffen das tatsächlich, alle 2 Jahre mal ein paar Tage miteinander zu verbringen. Also wir besuchen uns regelmäßig live, aber wir vereinbaren auch Zoom Meetings, wo wir wirklich gemeinsam Kaffee trinken und uns austauschen. Und es sind immer sehr inspirierende Gespräche. Und für ein solches Gespräch danke ich dir jetzt sehr, lieber Petra, dass du mich hier besucht hast, dass du mit uns jetzt die Zeit geteilt hast, dass du uns die großartigen Tipps aus deiner Expertise hast teilhaben lassen. Und ich würde euch alle einladen, bei Petra, bei LinkedIn einfach mal reinzuschauen und ihr zu folgen, weil das Thema Resilienz ist, glaube ich, etwas, was uns alle begleitet und ich bin der festen Überzeugung, dass wir das noch mehr brauchen werden in der zukünftigen Zeit. Also es wird nicht weniger, es wird noch mehr und es wird komplexer und ich glaube, alles, was wir uns selber aneignen können, was unser Gebäude, Gewölbe hält, ja, was uns quasi stark sein lässt, das sollten wir sammeln, damit die Steine, also ich denke mal, die sind 2000 Jahre lang nicht zusammengefallen, die werden so schnell nicht zusammenfallen. Aber jeder von uns kennt jemanden, bei dem er es eben nicht mehr ausgereicht hatte, der vielleicht eben in einen Burnout gerutscht ist. Und um das zu vermeiden, ist es sinnvoll, sich, glaube ich, damit auseinanderzusetzen. Und ich will jetzt gar nicht in so einer depressiven Stimmung mit dir auseinandergehen, sondern ich würde gerne in einer fröhlichen Stimmung mit dir auseinandergehen. Lieber Petra, das letzte Wort an dich, Resilienz in einem optimistischen Licht darzustellen.
Resilienz ist etwas, was wir haben und was uns trägt und uns viele Fehler verzeiht. Und solange wir nicht mit aller Gewalt und Schlagbohrhammer die Achtsamkeit aus unserem Leben treiben oder die Treffen und Zeiten mit Freunden oder die eigenen Überlegungen, die Selbstwirksamkeit, trägt es auch weiter. Und sie verzeiht uns viele Fehler. Es ist nie zu spät, mit einem Lächeln auf die Vergangenheit zurückzublicken und zu sagen, so what, war so, kann ich nicht mehr ändern, aber den nächsten Schritt, den kann ich ändern. Und das ist mein Tipp an alle an der Stelle.
Was für ein schönes letztes Wort. Und damit belasse ich das jetzt auch mit einem Lächeln. Liebe Petra und an alle da draußen, ein schönes Wochenende, eine schöne neue, resiliente Woche. Bis ganz bald, wenn es wieder heißt, jede Stimme zählt. Danke, Petra.
Vielen Dank, Isabella.
Das war Jede Stimme zählt. Der Podcast rund um emotionale Intelligenz und Wirkung.